Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Wer darf in die Villa Kunterbunt, fragen Lisa Püchlau und Özan Esle. Unter diesem Titel haben sie eine literaturwissenschaftliche Untersuchung über Rassismus in Kinderbüchern vorgelegt. Gleich ein Gespräch mit Lisa Püchlau über ihr Buch, das sich an Eltern und andere Vorlesende richtet. Auch das Bilderbuch, das wir dann vorstellen, trägt eine Frage im Titel: Wie anders ist alt? Das beschäftigt Bettina Obrecht und Juli Völk. Und auch das erste der Bücher für junge Leserinnen und Leser, die wir heute im Programm haben, stellt eine Frage. Eine Frage, die seit Anfang dieses Jahres viele Kinder ihren Eltern stellen und bei deren Beantwortung das Kindersachbuch »Was ist Krieg?« sicher eine Hilfe sein kann. Eduard Altariba versucht darin, auf 48 Seiten eine Antwort auf diese komplexe Frage zu finden. Der Katalane Altariba hat keine Scheu vor großen Themen. Er hat auch schon Quantenphysik, Relativitätstheorie und Flucht für Kinder aufbereitet. Maria Riederer beginnt ihre Rezension von »Was ist Krieg?« mit einem Zitat aus Calvin und Hobbes.
Vati, wie lösen Soldaten, die sich gegenseitig umbringen, die Probleme der Welt?
Dieses Zitat aus Bill Watersons Comic »Calvin und Hobbes« stellt der Autor und Illustrator Eduard Altariba seinem Sachbuch über den Krieg voran. Reflexhaft möchte man diese scheinbar einfache Frage eines Kindes mit Nein beantworten. Nein, natürlich lösen Soldaten, die sich gegenseitig umbringen, nicht die Probleme der Welt. Aber das wäre zu kurz gegriffen. Altariba liefert keine einfachen Antworten. Schrittweise arbeitet er sich voran.
Manchmal sehen Leute Dinge ganz anders als wir. Vielleicht werden wir wütend und geraten sogar in Streit miteinander, weil jede Seite davon überzeugt ist, dass sie Recht hat und die andere Unrecht. Wenn zwei so gegensätzliche Meinungen aufeinandertreffen, entsteht ein Konflikt. Wenn Diplomatie und Politik Konflikte nicht lösen können, führt dies möglicherweise zu Gewalt und einem Krieg.
Altariba arbeitet mit kurzen, markanten Texten und klaren, starken Bildern in Rot- und Grautönen. Er spielt mit Layout und Schriftgröße. So ragt aus dem eben zitierten Text das Wort Konflikt, dick und rot, in der Mitte der Seite heraus, während das Wort Krieg eher unauffällig ausfällt. Der Auslöser ist der Konflikt, die Folge kann der Krieg sein. Solche Feinheiten erschließen sich erst auf den zweiten Blick, aber dieses Buch ist ohnehin nicht fürs schnelle Durchblättern gedacht. Dazu enthält es vor allem auf Bildebene zu viele Details, die es sich näher zu betrachten lohnt.
Krieg ist eine Frage der Macht. Wer den Krieg gewinnt, kann über die Zukunft des unterlegenen Landes entscheiden und kann selber eine Regierung einsetzen, über Waren oder Bodenschätze verfügen und sogar die Geschichtsschreibung beeinflussen.
Das Bild dazu, ein König, eher klein, sitzt auf den Schultern eines großen, breiten Soldaten, der mit entschlossener Miene das Schwert in der Faust auf seinen Gegner blickt. Der König hat also eine große Armee und wirkt deshalb auch selbst größer, als er eigentlich ist. Der Gegner, ein eher schmaler Soldat mit langem Speer, muss zu ihm aufblicken und man ahnt, wer hier den Kürzeren zieht.
Die Geschichte wird von Siegern geschrieben, heißt es. Deshalb wissen wir viel über die Römer, aber nur wenig über Kelten, Iberer und andere Völker, die sie erobert haben. Auch über andere Herrschende ist vieles bekannt, anders als über ihr Heer oder gar über die Männer, Frauen und Kinder aus dem Volk.
Altariba wertet nicht, er ergreift nicht Partei, aber auf hintergründige Art und Weise lässt er einfließen, welche Mächte die Kriege antreiben und wer die Leidtragenden sind oder auch diejenigen, die sich um Frieden bemühen. Er erzählt von den Zusammenhängen zwischen Macht, Geld, Rüstung und Propaganda, aber auch von Globalisierung, Diplomatie und Menschenrechten. Und von Aufständen der scheinbar Schwachen gegen die scheinbar Starken, von Revolutionen und Guerillakämpfen, Terrorismus und Bürgerkriegen.
Terrorismus. Eine bewaffnete Gruppe oder Einzelne können jederzeit und überall Anschläge verüben, um ihre Gegner gezielt in Schrecken zu versetzen. Die Furcht der Menschen wird durch die Berichterstattung über die Attentate im Fernsehen und im Radio zusätzlich geschürt. Der moderne Terrorismus seit Beginn des 21. Jahrhunderts zeichnet sich durch bewaffnete Gruppen aus, die häufig, aber nicht nur, ihre religiöse Sicht überall auf der Welt durchsetzen wollen. Sie gehören keinem bestimmten Land an, verfügen aber über weitreichende Netzwerke.
Altaribas Buch über den Krieg, über seine Ursachen und seine Folgen informiert auf sehr anschauliche und vor allem differenzierte Weise. So gibt es auch ein Kapitel darüber, ob das Eingreifen in einen Krieg in bestimmten Fällen notwendig sein kann, zum Beispiel zur Selbstverteidigung oder um mit vereinten Kräften einen Aggressor zu stoppen. Der Autor wirft einen Blick in die Geschichte, aber es ist auch ein hochaktuelles Buch. Die Originalausgabe, die 2018 erschienen ist, enthielt ein Dossier über den Krieg in Syrien. Die neue Ausgabe, wie sie nun bei Belz und Gelberg herausgekommen ist, wurde um weitere 5 Seiten über Russlands Krieg gegen die Ukraine erweitert. Leider fehlt am Ende ein ausführliches Glossar. Das wäre dringend nötig. Der Verlag empfiehlt das Buch ab 8 Jahren, aber ein 8-jähriges und auch ein 10-jähriges Kind stolpert darin über zu viele schwierige Vokabeln. Immer wieder setzt Altariba außerdem Wissen voraus, etwa wenn plötzlich von den Nazis die Rede ist, über die vorher nichts zu finden war. Das Buch ist unbedingt lesenswert und die Aufmachung außerordentlich gut gelungen, aber ein lesendes Kind, auch ein älteres, wird einen Erwachsenen brauchen, für ergänzende Erklärungen und für das gemeinsame Nachdenken über Krieg und Frieden.
Das sagt Maria Riederer über das Kindersachbuch »Was ist Krieg?« von Eduard Altariba. Ursula Bachhausen hat es aus dem Katalanischen übersetzt. Es ist bei Belz und Gelberg erschienen. Diese Rezension können Sie nachlesen unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. In vielen Bereichen unserer Gesellschaft berichten Menschen von Erfahrungen mit alltäglichen Diskriminierungen. Eine Debatte über Rassismus in der Kinderliteratur gab es vor ziemlich genau 10 Jahren schon einmal, die sogenannte Kinderbuchdebatte. Sie drehte sich vor allem darum, ob in klassischen Werken der Kinderliteratur rassistische Begriffe ersetzt werden sollten, zum Beispiel das N-Wort in Jim Knopf und Pippi Langstrumpf. Die Literaturwissenschaftlerin Lisa Püchlau-Esle und der Politikwissenschaftler Özan Esle greifen diese Debatte jetzt in einem neuen Buch auf. Wer darf in die Villa Kunterbunt, heißt es. Ich habe Lisa Püchlau gefragt, das Thema ist in der Öffentlichkeit virulent. Zuletzt nahm der Ravensburger Verlag Winnetou-Bücher wegen rassistischer Darstellungen aus dem Programm. Warum legen Sie jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung zu Rassismus in Kinderbüchern vor?
Seit 2013 unsere Tochter geboren wurde, habe ich das Thema selber immer wieder gefunden in unseren Kinderbüchern. Und letztes Weihnachten war es dann so, dass viele Leute Bücher verschenkt haben, dass ich in viele Bücher reingeguckt habe und da ist dann im Prinzip das Fass übergelaufen. Und dann dachte ich, jetzt steige ich mal tiefer in das Thema ein und habe nichts gefunden. Also es gibt ein paar wenige Aufsätze, die das aufarbeiten. Die meisten sind tatsächlich 2013 nach der sogenannten Kinderbuchdebatte entstanden. Immer wieder wird es in den Medien behandelt, aber es hat sich noch niemand so richtig damit befasst. Und als wir das gesehen haben, da haben mein Mann und ich halt gedacht, das machen wir selbst.
Jetzt fassen Sie, Frau Püchlau, schon in Ihrer Einleitung das Ergebnis der Untersuchung so zusammen, viele deutsche Kinderbücher sind diskriminierend. Jetzt müssen wir aber erstmal klären, was genau Sie eigentlich untersucht haben als deutsche Kinderbücher.
Hauptsächlich deutschsprachige Kinderbücher. Da sind natürlich viele Kinderbücher von bekannten deutschen Autoren und Autorinnen dabei. Michael Ende ist dabei, auch zeitgenössische Autoren und Autorinnen, zum Beispiel Margit Auer oder Kirsten Boye. Aber es ist natürlich auch Astrid Lindgren dabei, die ja eine schwedischsprachige Autorin ist, aber in Deutschland sehr stark rezipiert wurde.
Sie kommen ja unabhängig von der historischen Epoche dann zu ganz unterschiedlichen Formen von Rassismus. Also da gibt es so offensichtliche Beispiele in historischen Kinder- und Jugendbüchern. Eins der ersten Beispiele, Joachim Heinrich Campes Robinson der Jüngere von 1780. Darin wird Freitag erst dann Mensch, als Robinson ihn sozusagen domestiziert. Das ist so ein Buch, das heute wohl kaum noch ein Jugendlicher liest. Aber Sie spannen den Bogen dann eben weiter bis zu subtileren Formen des Rassismus. Mögen Sie vielleicht mal die Bandbreite dieser Formen von Diskriminierung skizzieren?
Ja, und zwar ist es so, dass wir 2 Sachen beachtet haben bei unserer Untersuchung. Zum ersten wollten wir zeigen, dass Rassismus von Anfang an in der deutschen Kinderbuchliteratur eine Rolle gespielt hat. Also bei Campe haben wir angefangen, weil das ist eins der ersten Kinderbücher. Zum zweiten wollten wir es so machen, dass wir die Texte behandeln, die sehr, sehr stark rezipiert werden. Also nicht irgendwelche Ausnahmeerscheinungen, sondern sozusagen den Mainstream. Den wollten wir unter die Lupe nehmen.
Vielleicht können wir mal an dem Beispiel Jim Knopf skizzieren, warum es nicht reicht, das N-Wort zu ersetzen, damit ein Buch nicht mehr rassistisch ist. Wobei ich jetzt bei Jim Knopf unbedingt dazu sagen möchte, Michael Ende hatte ja überhaupt nicht im Sinne zu diskriminieren, sondern ganz im Gegenteil. Er wollte eine positive schwarze Hauptfigur schaffen. Aber vielleicht gehen wir auf dieses Beispiel nochmal ein. Sagen Sie mal, warum Sie Jim Knopf auch ohne N-Wort noch für problematisch halten.
Also vorab muss man sagen, dass eine wohlwollende Haltung von Autoren und Autorinnen nicht ausreicht, um Rassismus in Texten zu vermeiden. Michael Ende wollte dezidiert etwas Antirassistisches schreiben. Da Rassismus aber in unserem Denken, in unserem kulturellen Gedächtnis seit vielen Jahrhunderten fest verankert ist, reicht eine wohlwollende Einstellung nicht aus, um Rassismus zu vermeiden. Das heißt, solche Autoren und Autorinnen reproduzieren den automatisch, ohne das zu wollen. Und das ist genau das, was in Jim Knopf dann zutage tritt. Jim ist ja schwarz und er ist die Hauptfigur. Das war vor allem damals, aber auch heute noch die absolute Ausnahme. Das war etwas ganz Progressives. Und deshalb ist Jim Knopf auch immer als leuchtendes Beispiel für Antirassismus dargestellt worden. Jetzt ist es aber so, wenn man in den Text genau reinschaut, das N-Wort, das fällt nur ein einziges Mal. Was aber sich durch den Text zieht die ganze Zeit, ist zum Beispiel der Schmutz schwarzer Haut. Das ist ein rassistisches Narrativ, das gibt es schon sehr, sehr lange. Das lässt sich in vielen Texten nachweisen, dass einfach Jims Haut immer wieder als schmutzig beschrieben wird. Als etwas, das sich nicht sauber waschen lässt und dass sich daraus halt seine Stellung in dem Buch ergibt. Er will ja zum Beispiel auch Lokomotivführer werden, weil er eh schon schmutzig ist. Das heißt, schwarze Menschen sind der Logik der Erzählung folgend für Berufe geeignet, wo man schmutzig wird. Schmutz und Schwarz gehört zusammen. Jim Knopf will zudem ja auch nicht König werden, wie Alfons der Viertel vor Zwölfte. Er gibt sich mit der Stellung zufrieden, die zu seiner Hautfarbe passt.
Frau Püchler, ich würde gerne mal zu einem zeitgenössischen Buch kommen oder zu einer zeitgenössischen Reihe, denn Michael Ende hat Jim Knopf halt auch zu einer Zeit geschrieben, in der man noch nicht so sensibilisiert war für dieses Thema Rassismus. Aber sprechen wir vielleicht kurz über Margit Auers Die Schule der magischen Tiere. Das ist ja eine Reihe, die heute sehr viel rezipiert ist. Der zweite Film ist auch gerade in den Kinos. Sie kommen, als Sie diese Reihe auf rassistische Stereotype untersuchen, zu dem Schluss, dass auch dort die nicht weißen Kinder eher eine untergeordnete Rolle spielen und klischeehaft dargestellt werden. Jetzt hat Margit Auer ja gerade versucht, ein türkeistämmiges Mädchen in die Geschichte einzubauen, einen schwarzen Jungen. Sie sehen, in der Darstellung jetzt auch wieder ein Problem. Ist gar nicht so einfach, es Ihrem strengen Urteil recht zu machen, oder?
Ja, das ist richtig. Und ich denke, dass weiße Autoren das vielleicht gar nicht unbedingt leisten können, weil die haben nicht den Insiderblick. Und es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwelcher schlimme Rassismus bei Margit Auer im Buch vorhanden ist, sondern dass halt der ganz normale Alltagsrassismus sich auch in solchen Werken nachweisen lässt.
Sagen Sie mal, wie?
Das türkischstämmige Mädchen, Hatice, das wird mit einem sehr, sehr weißen Habitus beschrieben. Das heißt, es wird gezeigt, eben wie bei Jim Knopf, dass die anderen eigentlich gar nicht so anders sind, dass sie sehr ähnlich sind, dass sie praktisch auch weiß sind. Und dass man halt Diversität nicht für sich stehen lässt, sondern dass man das angleichen möchte in einen weißen Mainstream. Das ist das, was wir kritisieren an der Stelle.
Aber was wäre dann die Lösung, dass nur türkeistämmige Menschen über türkeistämmige Mädchen schreiben?
Nein, das geht natürlich nicht. Jetzt muss man natürlich sagen, es ist immer ein Abwägungsprozess. Wenn jetzt nur noch jeder authentisch berichten würde, dann gäbe es ja viel weniger Literatur und sicherlich auch viel weniger gute Literatur. Aber ich denke trotzdem, dass sich die Schule der magischen Tiere zum Beispiel nicht für Empowerment für türkische Kinder eignet.
Und auch nicht für Empowerment, was Geschlechterverhältnisse angeht, was Behinderte, was LGBTQ-Personen angeht. Das ist ja generell ein Problem in eher unterhaltender Literatur, nicht nur Kinderliteratur. Auch wenn die Autorin Margit Auer sich ganz sicher bemüht hat. Sie schlagen unter anderem vor, man könnte sozusagen eine Triggerwarnung bei manchen Texten, die bei Kindern, die sich rassistisch diskriminiert fühlen könnten, schlechte Gefühle auslösen. Aber wenn man alle anderen Gruppen, die sich diskriminiert fühlen könnten, durch solche Bücher auch noch berücksichtigt, dann klebt man das ganze Buch voll. Also ist das wirklich eine Lösung?
Nein, so in der Form natürlich nicht. Die Frage ist halt, wenn wir auf das Problem aufmerksam geworden sind, wie geht man damit um? Und ich denke, das muss für jedes Buch einzeln entschieden werden, da ja jedes Buch einzigartig ist und für sich steht. Es gibt Bücher wie zum Beispiel, nehmen wir was ganz Schlimmes, Tim im Kongo, das besprechen wir ja auch.
Wo der Comic von Hergé.
Ganz genau, der Tim und Struppi Comic. Da ist gerade in vielen der ersten Bänden, insbesondere in Tim im Kongo, der Rassismus wirklich sehr, sehr schlimm, wo ich mir vorstellen könnte, dass der tatsächlich für Betroffene traumatisierend wirkt. Ich denke, solche Bücher hätten dann eine Triggerwarnung, eine Art Aufkleber oder einen besonderen Platz in der Bibliothek zum Beispiel, wenn es in der öffentlichen Bibliothek ist. Aber was man sich vielleicht stattdessen überlegen könnte, es umgekehrt zu machen und Bücher auszuzeichnen, die diversitätssensibel sind, die niemanden diskriminieren, die empowernd sind. Es gibt ja auch zum Beispiel einen Bestseller-Aufkleber, um auf Bücher aufmerksam zu machen. Und so könnte man das ja auch machen, andersrum, mit besonders sinnvollen Büchern, wo man halt sich keine Gedanken machen muss, in der betroffenen Gruppe zum Beispiel, kann ich das jetzt lesen oder nicht.
Was mich überrascht hat bei Ihrer Untersuchung, Frau Büchlau, war, dass es in Ihrem Buch überwiegend um anti-schwarzen Rassismus geht. Sie untersuchen da sehr genau die Darstellung von Schwarzen in der Kinderliteratur. Aber was ist mit antimuslimischem Rassismus, mit antijüdischem und so weiter und so weiter? Es gibt ja zum Beispiel dreimal so viele türkeistämmige Menschen in Deutschland wie Schwarze. Hätten die nicht auch zentral in die Analyse reingehört? Also warum beschränken Sie diese Rassismusuntersuchung auf schwarze Stereotype?
Ja, am Anfang haben wir uns auch damit auseinandergesetzt und erwähnen auch, dass es viele verschiedene Rassismen gibt und viele verschiedene Arten von Rassismus. Jetzt ist es so, dass meines Erachtens nach der antischwarze Rassismus in Deutschland die längste Tradition hat und immer noch am stärksten wirksam ist. Unser Buch ist ja auch das erste Buch auf dem deutschsprachigen Buchmarkt zu diesem Thema, soweit ich das sehe. Das heißt, wir fangen mal einfach an und wir hoffen, dass da noch ganz viel geforscht wird, dass da noch ganz viel gesellschaftlich darüber diskutiert wird, weil ich denke, was Rassismus insgesamt in der Kinderliteratur angeht, da gibt es einen Wahnsinnsaufarbeitungsbedarf.
Auf ein Buch möchte ich noch einmal eingehen, Frau Büchlau. Also viele Rassismusvorwürfe in Ihrer Untersuchung lassen sich nachvollziehen, finde ich, sind der Diskussion wert. Aber dann haben Sie auch den Gryffalo von Julia Donaldson und Axel Scheffler aufgenommen in Ihre Untersuchung. Und schreiben, er sei eine Kinderschreckfigur, die Parallelen zum wilden schwarzen Mann aufweise. Dabei ist der Gryffalo doch von Axel Scheffler eindeutig als Büffalo angelegt, also mit seinen Hörnern, dem Rinderschwanz. Ich habe Axel Scheffler auch selbst gefragt, ob er mit dem Vorwurf was anfangen könne. Und er hat geantwortet, es gäbe ja in vielen Kulturen und seit Jahrhunderten Darstellungen des wilden, bösen, furchterregenden und tumben. Und der Gryffalo sei dabei ja sogar nur hungrig. Die Kunstgeschichte sei voll davon, auch wenn einiges sicher fragwürdig sei. Aber wenn man alles bereinige, dann bliebe nicht mehr viel übrig an Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Das hat Axel Scheffler dazu gesagt. Und ich knüpfe mal direkt mit meiner Frage da an. Wie soll man überhaupt noch Geschichten mit bösen Figuren, bedrohlichen Gestalten, Monstern erzählen, ohne dass man sich dem Rassismusvorwurf aussetzt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt ja noch Gespenster zum Beispiel, die ja weiß sind. Also ich denke, da ließe sich viel finden. Was jetzt den Gryffalo selbst angeht, ist es so, dass rassistische Zuschreibungen wie Kriminalisierung, Animalisierung, Infantilisierung, dass die für schwarze Menschen so wie für den Gryffalo beziehungsweise den wilden schwarzen Mann gleichzeitig gelten, gleichermaßen. Das heißt, ich denke, der Gryffalo ist natürlich keine explizit rassistische Figur, aber diese Figur, die Erzählung, die funktioniert nur, weil es eine rassistische Tradition gibt, auf der diese Figur aufbauen kann. Da greifen viele gesellschaftliche Bereiche ineinander und formen einen Rassismus, ein Narrativ, das sich halt tradiert über die Generationen hinweg, das jetzt existiert und das mit dem Gryffalo aufgerufen wird.
Das kann ich mir vorstellen, dass man das so assoziieren kann, aber auch da bin ich mir sicher, dass es eben die allgemeine Ebene des bösen Animalischen gibt, die schon viel älter ist als schwarze antirassistische Klischees. Das müssen wir jetzt vielleicht einfach mal so stehen lassen. Was mir jetzt am Schluss Ihrer Arbeit nach so viel Kritik, auch sehr berechtigter Kritik, gefehlt hat, das sind positive Beispiele, Frau Büchlau, sozusagen der Aufkleber. Zur Orientierung dafür, wie Sie sich eigentlich die Darstellung von nicht weißen Figuren in Kinderbüchern wünschen. Warum haben Sie am Schluss nicht noch ein paar Positivbeispiele skizziert und wollen Sie es vielleicht jetzt tun?
Ich bin Literaturwissenschaftlerin. Mein Fachbereich ist, die Texte literaturwissenschaftlich auf Problematiken hin zu untersuchen. Das ist das, was ich kann und was ich da gemacht habe mit meinem Mann zusammen. Wir zählen ja am Ende ein paar Verlage auf. Also wir geben Hinweise, wo interessierte Eltern und andere Vorlesende an solche Texte rankommen. Da gibt es zum Beispiel den Zuckersüß Verlag oder es gibt den Blog von Carla Heer, der heißt Buch, ein Schweizer Blog. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass diejenigen Bücher empfehlenswert sind, die aus einer authentischen Perspektive als von Betroffenen selbst berichten. Damit kann man dann eigentlich nichts falsch machen, dann hat man eine authentische Perspektive und die wird dann keine Rassismen enthalten.
Das sagt die Literaturwissenschaftlerin Lisa Püchlau-Äsle. Ihr Buch »Wer darf in die Villa Kunterbunt« ist erschienen im Unrast Verlag. Die Kinderbuchautorin Bettina Obrecht und die Illustratorin Julie Völk haben sich schon einmal für ein philosophisches Bilderbuch zusammengetan. »Dann gehe ich jetzt«, sagte die Zeit, hieß es, und dachte über unser Verhältnis zu eben dieser, zur Zeit, nach. Jetzt haben Obrecht und Völk wieder ein gemeinsames philosophisches Bilderbuch im Tulipan Verlag herausgebracht. »Wie anders ist alt?«, fragt der Titel. Anne-Kathrin Weber stellt es vor.
Zeit fürs Frühstück. Ein Mädchen mit rot gepunktetem Pullover, Tulpenrock und Ringelstrumpfhose hilft ihrer Oma, den Tisch zu decken. Den kleinen Bruder trägt sie auf ihrem Rücken, den Saft in der Hand. Doch vor dem Essen muss sie ihre Großmutter noch etwas ganz Wichtiges fragen.
Oma, wie ist das, alt zu sein?
Mit dem Brötchenkorb in der Hand und einem Lächeln auf den Lippen gibt die Großmutter eine erst einmal ziemlich verwirrende Antwort.
Ach, das ist genau wie jung sein, nur ein bisschen anders.
Was genau die Oma im Bilderbuch »Wie anders ist alt« damit meint, das erklärt sie ihrer Enkelin zunächst anhand des gemeinsamen Essens.
Wenn du klein bist, schmeckt dir nicht alles. Wenn du alt bist, auch nicht.
Nach einer kleinen Tanzeinlage drängt es die Großmutter und ihre Enkel nach draußen. Ihr Ziel, der Rummelplatz. Immer wieder zählt die alte Dame dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen jung und alt auf.
Wenn du klein bist, triffst du dich gerne mit Freunden. Es kommen immer neue dazu. Wenn du alt bist, auch. Solange man lebt, kann man neue Freunde finden. Aber wenn du alt bist, gehen gleichzeitig immer mehr Freunde fort.
Die Autorin Bettina Obrecht lässt ihre lebenserfahrene Protagonistin so auch die Vergänglichkeit kindgerecht vermitteln.
Wenn du jung bist, stehen dir viele Türen offen. Wenn du alt bist, sind es nur noch wenige. Aber dafür ist eine dieser Türen etwas ganz Besonderes.
Dargestellt ist diese tröstliche Vorstellung vom Tod mit einem schlichten Torbogen, hinter dem einige Gestalten freudig in Richtung der Großmutter und ihrer Enkelkinder winken. Hier greift die Illustratorin Julie Völk zu einem Kunstgriff. Die meisten der Figuren im Buch sind voll koloriert, andere sind jedoch nur in Umrissen gezeichnet. So ist beispielsweise die Gestalt eines Mannes zu sehen, der mit gesenktem Blick und einer Kugel in der Hand neben zwei ausgemalten Männerfiguren steht, die Buhl spielen, oder die bloß umrissenen Körper, die mit der Großmutter und ihren Enkelkindern vergnügt Karussell fahren. Diese durchsichtigen Hintergrundfiguren sind anwesend und gleichzeitig abwesend. Sie stellen offenbar diejenigen dar, die waren, aber nicht mehr sind. Diese Darstellung der Toten wirkt zuweilen beklemmend. Auf einem Marktplatz ist eine hochschwangere Frau mit Baby im Bauch skizziert, genauso wie ein Schwein neben dem Esstisch der Großmutter, dessen Fleisch in Wurstform auf dem Brettchen angerichtet ist. Trotzdem ist das Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahren alles andere als ein Trauerspiel. Insbesondere die farbenfroh und luftig gehaltenen Illustrationen vermitteln, wie fröhlich das Leben trotz seiner Vergänglichkeit nicht nur für jung, sondern auch für alt sein kann. Mit Buntstiftzeichnungen und oft stark verdünnt angemischten Wasserfarben, die immer wieder ineinander verlaufen, betont Julie Völk das fast symbiotisch wirkende Lebensgeflecht zwischen den Generationen. Dabei stellt sie die Figuren ganz überwiegend im öffentlichen Raum und damit im Zentrum der Gesellschaft dar. Ein wichtiges Statement angesichts der Tatsache, dass die Belange von Kindern und Älteren oft missachtet werden. Im Vergleich zu diesen ausdrucksstarken Illustrationen hätte der Text an einigen Stellen etwas poetischer ausfallen können. Nichtsdestotrotz überzeugt das Buch mit einer stimmungsvollen Botschaft, dass Jung und Alt im Fluss des Lebens so richtig gut zusammenpassen.
Anne-Kathrin Weber über »Wie anders ist alt« von Bettina Obrecht und Julie Völk. Das Bilderbuch für Kinder ab 4 ist im Tulipan Verlag erschienen. Und auch in den Büchern für junge Leserinnen und Leser soll jetzt noch das Wort »Fußball« fallen bei einer Kinderbuchempfehlung. Michael Engler, Team Torjäger. Ein Doppelband, in dem ein älterer und ein neuer Band abgedruckt sind. Beides sehr witzige Fußballkrimis im doppelten Sinne. 4 Jungs, Freunde, die das Fußballinternat Grünstadt besuchen, bestreiten darin nervenaufreibende Fußballspiele, klar, lüften aber en passant auch jeweils ein Geheimnis. Team Torjäger von Michael Engler ist bei DTV erschienen, dialogreich, flott und lustig geschrieben und, aus gegebenem Anlass, meine Fußball-Lektüre-Empfehlung für Kinder ab 8. So viel von den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Ein gutes Wochenende wünscht Dina Netz.